Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte intellektuelle Anarchie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 8. September 2025. Schön sind Sie da. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt einen schwungvollen Start in diese neue Woche und melde gleich an. Nicht vergessen, dick anstreichen im Kalender. Übermorgen Mittwoch am 10. September auf diesem Kanal der nächste Weltwoche Daily Livestream. Sie können mich alles fragen. Bringen Sie Ihre Kritik, bringen Sie Ihr Anliegen live und ohne doppelten Boden. Ab 17 Uhr geht's los. Weltwoche.ch/live. Weltwoche.ch/live oder auf unserem YouTube-Kanal. 396.000 Abonnenten, helfen Sie uns, die 400.000er-Marke zu knacken. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass meine morgendlichen Turnübungen, diese journalistische Frühgymnastik auf dermaßen großes, grenzübergreifendes, raumumspannendes Interesse stoßen könnte. Ganz herzlichen Dank an Sie. Schicken Sie die Fragen für den Weltwoche Daily Livestream per Mail, fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/ erfordert einige Zungenakrobatik, all diese Adressen hier ohne Manuskript und Teleprompter richtig zu rezitieren. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Weltwoche Daily Livestream, ausgewählte Zusendungen, ausgewählte Fragen, die besten, die werden von uns dann kontaktiert, die Absender, und Sie können dabei sein und mit mir diskutieren hier live am nächsten Mittwoch. Kann Trump Frieden? Das ist eine Titelzeile aus den letzten Wochen des Spiegels. Der Spiegel ist ja nach wie vor eine reichweitenstarke Wochenzeitschrift, ein Nachrichtenmagazin. Und wenn man diesen Titel liest, fragt man bange, ja, kann der Spiegel noch Deutsch? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich irritiert da diese Fußball-Pressekonferenzsprache auf der Titelseite, kann Trump Frieden? Das ist dieses Schrumpfdeutsch, das sich in den letzten Jahren ausgebreitet hat. Kann Trump Frieden? Ich glaube, Trump kann besser Frieden als der Spiegel Deutsch. Das wäre hier die Frage, die zu stellen ist. Ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits darauf hingewiesen, heute brenzliger, kniffliger Tag in Frankreich, italienische Verhältnisse. Früher sind ja in Italien so alle paar Monate die Regierungen zusammengebrochen, außer als noch Silvio Berlusconi am Ruder war. Einer in den Medien der meist kritisierten Politiker, der aber in den Augen der Italiener ein hohes Ansehen genoss. Daran sehen Sie, dass eben die Politiker, die in den Medien kritisiert werden, das sind meistens die Besten. Und die, die immer hochgejubelt werden, die sind in aller Regel nicht so brauchbar. Jetzt also Regierungskrise à la française. Das Kabinett Berou könnte fallen. Es gibt eine Misstrauensabstimmung. Der Laden fliegt da dem begabten Präsidentenschauspieler und Darsteller Emmanuel Macron einmal mehr um die Ohren. Und was macht Macron, wenn ihm die Innenpolitik um die Ohren fliegt? Richtig, er rettet sich, er flieht sich, er flüchtet sich in die Außenpolitik und trommelt da seine Friedenstruppe zusammen. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Denn diese Friedenstruppe wird den Krieg in der Ukraine verlängern. Diese Friedenstruppe wird keinen Frieden bringen, sondern diese Friedenstruppe ist eine Kriegsverlängerungstruppe. Das ist die große Gefahr, die ich hier sehe. Und je länger ich darüber nachdenke, was die EU-Staaten machen, desto mehr verhärtet sich bei mir der Verdacht, dass die EU, koste es, was es wolle, diesen Krieg verlängern will. Dass die EU auch die Ukraine benutzen will, um Russland nach Möglichkeit zu schwächen, oder dass man die Ukraine benutzen will, um selber Zeit zu gewinnen, um die eigenen militärischen Bestände, die man hat verwahrlosen lassen, wieder aufzurüsten. Ist eine ziemlich zynische Sache, die da passiert. Die Russen haben ja diesen Bestrebungen bereits eine Absage erteilt. Putin hat gesagt, diese Friedenstruppen wären ein legitimes Ziel für seine Truppen. und ein Interview, das der britische Admiral Tony Radakin kürzlich der BBC gegeben hat, lässt aufhorchen. Ich habe darüber gelesen in einer englischen Zeitung. Er sagt da unter anderem, this is about Ukraine's bravery, da geht es also um die Tapferkeit der Ukraine, um den Mut der Ukraine, Ukraine's courage, our support to Ukraine to keep them in the fight. Also unsere Unterstützung muss dazu dienen, die Ukrainer weiterkämpfen zu lassen und dann keep them imposing that cost on Russia. Also die sollen weiterkämpfen, damit die Russen die Kosten dieses Krieges spüren. Also da merken Sie in einem Moment unfreiwilliger Ehrlichkeit, dass der britische, ich glaube, Ex-Admiral Tony Radakin jetzt eigentlich zugibt, was das Motiv ist. Wir benutzen die Ukraine, um die Russen zu schwächen. Wir haben kein Interesse, dass dieser Krieg aufhört, weil wir haben uns darauf verständigt, dass Russland der größte Feind des Westens und Europas ist, seit Genghis Khan, seit Hitler, seit Attila dem Hunnen. Das ist so zusammengefasst hier die Rationalität. Und man fragt sich, was ist eigentlich das Interesse dahinter? Warum macht man das? Ist man nicht in der Lage, das offensichtliche Scheitern der eigenen Strategie einzugestehen? Hat man sich dermaßen in diese Feindbilder verrannt, dass man nicht mehr daraus herausfindet, quasi eine Selbsthypnose, die dann zur Wirklichkeit geworden ist? Oder aber ist es tatsächlich der zynische Versuch, einfach Zeit zu gewinnen, die Russen ganz massiv zu schwächen und dabei natürlich die Ukraine noch viel massiver zu schädigen? Und das Interessante ist ja auch die Schizophrenie der Argumentation. Ich habe da bereits im Zusammenhang mit den skandinavischen Ländern darüber gesprochen. Und das hat jetzt interessanterweise auch der Ex-Admiral auf BBC genauso dargestellt. Er hat nämlich sich lustig gemacht über die russischen Streitkräfte. Er hat zwar die russischen Streitkräfte immer wieder mit der Red Army verwechselt, als ob der Kommunismus, als ob die Sowjetunion nie zusammengebrochen wäre. Es ist nicht die rote Armee, die da im Feld steht, sondern es ist die russische Armee. Und darüber hat sich eben Tony Radakin lustig gemacht. Er hat gesagt, ja, die sind ja noch langsamer unterwegs als eine Schnecke. Ja, aber wenn das so ist, wenn die so unfähig sind, ja, warum dann dieser Akt der kollektiven Paranoia und der unbedingten Kriegsselbstertüchtigung? Das ist jetzt ein klassischer Fall von Orwellschem Doublethink. Also man hat zwei Gedanken im Hirn, die sich wechselseitig ausschließen. Also wenn die Russen so schwach sind, ja, dann müssen wir ja uns keine Sorgen machen, beziehungsweise dann müssen wir ja nicht so handeln, als ob sie unmittelbar in der Lage wären, die ganze Welt zu erobern. Aber das wird eben gleichzeitig auch behauptet, dass man sagt, Putin möchte dann andere Länder angreifen, den nächsten NATO-Staat. Das schließt sich offensichtlich aus und wirft die Frage auf, denken diese Strategen eigentlich noch? Oder haben Sie Ihr Hirn gewissermaßen im Lavabecken der moralischen Empörung vaporisiert? Das sind Gedanken, die einem dabei in den Sinn kommen. Aber jetzt mal Spaß beiseite oder Ironie abgelegt. Das ist eine brandgefährliche Sache. Denn nach wie vor ist dieser Krieg hochgradig eskalationsgefährdet. Und wenn ich sehe, dass gerade in Deutschland Kanzler Merz, auch die deutschen Medien geradezu danach rufen, jetzt deutsche Mittelstreckenraketen den Ukrainern zur Verfügung zu stellen, damit sie tief in russischem Gelände Ziele angreifen können, dass sie sozusagen den Kreml in die Luft sprengen können. Einzig und allein die Amerikaner stehen da noch etwas auf der Bremse. Ja, wenn ich das sehe, dann muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Denn was bedeutet das, wenn jetzt die Ukrainer das täten? Das würde natürlich dazu führen, dass die Russen ihrerseits eskalieren und dann vielleicht über die Ukraine hinaus eskalieren in jene Länder, die diese Waffen den Ukrainern zur Verfügung stellen. Das Ganze, so tragisch das es ist, erinnert im Grunde an einen Streit unter Kleinkindern. Das sehen wir in jedem Sandkasten oder im Spielzimmer der Kinder, wenn sich zwei um ein Spielzeug streiten und wie sich diese Streitereien dann eskalieren können. Aber das ist sehr untröstlich, wenn die Kinder eben nicht mit Lego-Klötzen, sondern unter Umständen auch mit Atomraketen jonglieren. Also dieser Krieg ist sehr, sehr gefährlich und diese Friedenstruppenstrategie, die eine heimliche Kriegsverlängerungs- und vielleicht sogar Kriegseskalationsstrategie ist, die muss uns mit größter Sorge erfüllen. Sie muss auch deshalb uns mit größter Sorge erfüllen, weil sie eben von einem Politiker vorangetrieben wird, und da steht Macron nicht allein, von einem Politiker, der zu Hause in den Seilen hängt, der ja auch einen Anreiz hat, sozusagen politisch von der Misere abzulenken oder sich in einer anderen Geländekammer als Politiker zu verewigen. Also dieser Krieg oder diese Strategie, wenn man sie so nennen will, der EU-Staaten oder der EU-Regierungen, die verlängert nicht nur den Krieg, sondern sie könnte natürlich auch dabei helfen, die Regierungszeit der betroffenen Regierenden zu verlängern. Das ist dann sozusagen die Anreizstruktur, die wir da haben. Das ist keine Verschwörung, das sind einfach Interessen, die da zu beobachten sind. Deshalb muss man das sehr, sehr kritisch sehen. Und der Krieg im Nahen Osten, wir haben ja dort auch noch einen fürchterlichen Krieg in Gaza, den beurteile ich bei aller Schrecklichkeit jetzt auch der Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, aber auch für Israel. Das hat für beide Seiten verhängnisvolle Auswirkungen. Aber ich beurteile diesen Krieg als weniger schlimm, weil er eben nicht so eskalationsgefährdet ist. Im Nahen Osten, das klingt jetzt vielleicht etwas pejorativ, aber im Nahen Osten hatten wir immer schon Krieg. Diese Auseinandersetzung zwischen der jüdischen Seite und der muslimischen Seite, die geht zurück aufs Alte Testament, das geht zurück in biblische Zeiten. Die haben immer Krieg gegeneinander geführt. Damit will ich nichts entschuldigen und nichts rechtfertigen, aber das ist eine andere Situation, ist eine andere Form von Konflikt als den, den wir da in der Ukraine haben, der eben sehr wohl nach wie vor brandgefährlich und eben auch unter der Drohung steht, eben das Pulverfass, das knistert und mottert bedrohlich, und die Amerikaner ziehen sich zurück, und ich habe da wenig Vertrauen, dass die EU, gerade die Politiker, die sich so verrannt haben in diesem Konflikt, dass die Weisheit und die Fähigkeit und auch die Bereitschaft haben, hier eine Deeskalation herbeizuführen. Nein, man muss damit rechnen, dass sie diesen Krieg verlängern werden. Also ich halte die These von Peter Hitchens, einem sehr bekannten britischen Kolumnisten, für plausibel, wenn er sagt, wir könnten uns eigentlich, oder wir sollten uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch ein paar Jahre weitergehen sollte. Die Neue Zürcher Zeitung übrigens interessant titelt: Macron ist für Europa ein Glücksfall. Da frage ich mich einfach, was ist in meine Schweizer Kollegen gefallen, wenn dieser Artikel ein Schweizer geschrieben hat? Haben ja sehr viele deutsche Journalisten, dann sind sie entschuldigt, die sehen das anders. Aber Macron ist doch kein Glücksfall, wenn der die EU auf diesen Kriegspfad führt. Und wie kommt man als Schweizer dazu, eine derartige Politik zu bejubeln, ja sich zu eigen zu machen? Man kann doch das nicht bejubeln, man kann sich das doch nicht anschminken sozusagen, man muss doch das kritisch einordnen, vor allem aus der Schweizer Sicht. Man muss sich weder die französische noch die deutsche noch die russische oder die ukrainische Seite zu eigen machen. Aber man muss doch versuchen, die Situation möglichst objektiv zu analysieren. Aber das ist ja außerhalb der Schweiz zum Teil kaum mehr möglich. Wenn Sie das in Deutschland tun, dann wird Ihnen ja automatisch eine Kremlhörigkeit unterstellt, wenn man sagt, dass es aus russischer Sicht legitime Sicherheitsinteressen und Sicherheitsbedenken gibt gegenüber der NATO-Osterweiterung. Dann wird das alles vermoralisiert. Also in Deutschland ist man im Begriff, die Fähigkeit, sachlich zu diskutieren, zu verlieren. Vielleicht hat man schon verloren. Es geht nur noch um Gut und Böse. Moralismus versus Wirklichkeit. Und wenn es in dieser Auseinandersetzung hart auf hart geht, dann gewinnt einfach die Wirklichkeit, meine Damen und Herren, und nicht der Moralismus. Aber es gibt eben auch gute Nachrichten. Und wenn ich in die deutschen Medien schaue, ich kritisiere ja die deutschen Zeitungen und die Kollegen immer mal wieder, aber sie bilden doch auch ab, dass sich etwas bewegt, und mit großem Wohlwollen, um es jetzt ein bisschen überheblich zu formulieren, nehme ich da einfach zur Kenntnis, dass doch die Diskussionen jetzt wieder ernsthafter werden. Also man sieht das kritisch, wie jetzt da die Sozialabgaben für Gutverdiener steigen sollen, Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialkassen, die ganze Zuwanderungsdiskussion. Natürlich sind die Probleme noch lange nicht gelöst, aber wenigstens redet man darüber. Ich kann Ihnen sagen, schon vor 24 Jahren hat man in der Bundesrepublik diese Probleme kommen sehen. Die politische Elite hat mir damals, als ich Chefredakteur der Welt war, gesagt, ja klar, wir haben ein Problem mit dem Sozialstaat. Das Geld wird zum Fenster rausgeschmissen. Und sehr viele Ausländer profitieren, nicht die, die es am nötigsten haben, sondern die am schlauesten sind, diese Gelder zu beziehen. Aber meinen Sie, diese Politiker oder die Journalisten hätten damals diese Missstände aufgedeckt? Nein, nein, wehe, du hast das gemacht, du wärst sofort als Rassist abgestempelt worden. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das ist eine gute, ist ein gutes Zeichen, ist ja klar, diese Scheinwirklichkeit kann ja nicht aufrecht erhalten werden. Dann haben wir dieses Streitexperiment, wie die deutschen Medien schreiben, Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, mit dem AfD-Kandidaten Frohnmeier im Gespräch. Am Anfang haben da zwar linke Radikalinskis versucht, das Gespräch durch Sprechchöre und Schreiereien zu behindern, aber auch das ist ein Fortschritt, dass hier auch Exponenten der Grünen oder ehemals Exponenten der Grünen, der unkonventionelle Boris Palmer, dass die sagen, hören wir doch mal auf mit diesen Brandmauern. Demokratie heißt, dass wir miteinander reden. Das ist heute möglich, ist also wichtig, aber es braucht in Deutschland offensichtlich Mut, dass man das macht. Also loben wir hier den Boris Palmer für seine Zivilcourage, sachliche Auseinandersetzung, das ist das Thema. Und man muss doch mit dieser AfD ins Gespräch kommen. Und wenn wir sehen, dass jetzt in Sachsen-Anhalt die Werte bei 39% liegen, könnte das sehr wohl sein, dass die AfD dann in diesem Bundesland die Regierung übernimmt. Ja, ist doch wunderbar. Dann sieht man, ob sie es können oder nicht, ob das alles nur Rhetorik ist. Und die AfD ist eine junge Partei, das muss man auch immer wieder in Betracht ziehen. Eine Partei, die nicht über das geschulte Personal verfügt, über all diese geschleckten Berufspolitiker, ist vielleicht auch der ganz große Vorteil dieser Partei, aber das ist Demokratie und die AfD ist ja nicht irgendwo von außen, von einem dunklen Todesstern in Deutschland eingepflanzt worden, sozusagen wie ein außerirdischer Virus, sondern die ist aus Deutschland, aus der Bevölkerung herausgewachsen, ein zutiefst demokratisches Phänomen. Das wird da nicht so sehr gesehen. Die Frankfurter Allgemeine titelt, wir erleben eine Revolution. Trump oder die AfD werden nicht mehr nur aus Protest gewählt, sondern für ihre Weltanschauung. Ja, endlich so ein Satz, da ist jetzt nicht mehr die typische Verachtung drin. Ja, die werden ja nur gewählt von irgendwelchen Halbgestörten und Verlierern und Frustrierten und so weiter. Nein, sie werden gewählt, weil das, was sie sagen, in den Augen ihrer Wähler mehr Sinn ergibt, als das, was die anderen sagen. Ob sie es dann auch umsetzen können? Ja, das muss man dann testen. Diese Chance will man ihnen geben, hat man übrigens auch den Grünen gegeben. Und dann gesehen, gewogen und für zu leicht befunden. Hinsehen ist kein Rassismus, auch eine erfreuliche Schlagzeile, dass man jetzt verteidigt hier den nordrhein-westfälischen Innenminister Reul, denn der möchte mehr Transparenz bei der Beschreibung der Täterprofile, was die Herkunft angeht. Da haben sie ihm ja Rassist an den Kopf geworfen und so weiter, ist eine gute Nachricht. Droht eine neue Eurokrise? Ja, Frankreich eben in der Dauerkrise. Carsten Linnemann fordert Überprüfung von Fördermitteln für NGOs. Ja, die CDU, sie bewegt sich ja doch, natürlich auch unter Druck der Opposition, der AfD, da sehen Sie eben auch die Wirkung, was es bringt, was es bedeutet, dass eben diese AfD da ist. Wenn die anderen die Positionen der AfD, die vernünftigen Positionen der AfD übernehmen, um die AfD zu verhindern, ja, dann hat die AfD ihr Ziel ja auch erreicht. Dann regiert sie, ohne mitregieren zu müssen. Sie nennt Greta Thunberg Bandenkriminelle, Rechtsaußenkandidatin in Norwegen mit Chancen auf Wahlsieg. Sie sehen, überall bröckelt es. Grünen-Wahlkampf in Köln. Das Hauptproblem ist, die Verteidiger der Demokratie kämpfen nicht so lautstark wie ihre Angreifer. Das sagt die grüne Spitzenkandidatin, dafür das Bürgermeisteramt, unterstützt vom Publizisten Michel Friedmann. Das ist natürlich ein grüner Missbrauch des Demokratiebegriffs. Die Grünen schminken sich den Begriff Demokratie an, um ihn den anderen abzuschminken. Ich erinnere in diesem Zusammenhang einfach an die noch nicht vergessene grüne Außenministerin Annalena Baerbock, die einmal gesagt hat, ich ziehe meine Politik auch dann durch, wenn es einer Mehrheit der Deutschen nicht passt. Das ist das Demokratieverständnis der Grünen, hier geäußert durch die damalige Außenministerin. Das ist natürlich das Gegenteil der Demokratie. Also aufgepasst vor jenen, die Demokratie sagen. Wer Demokratie sagt, will betrügen, könnte man mit Blick auf Deutschland heute bilanzieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Start in die neue Woche und freue mich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen. Wir haben ja noch einen gemeinsamen Auftrag. 400.000 YouTube-Abonnenten, das müssen wir jetzt einfach knacken. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen bis auf Weiteres alles Gute.